Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Oehlmeier, guten Abend. Wenn Sie mal bei uns ins Präsidium schauen, da sind fast nur Kerle, die sehen so aus wie ich. Leicht übergewichtig, graue Haare. Wir brauchen aber mehr Frauen im Präsidium, sagt DFB-Präsident Fritz Keller anlässlich des Weltfrauentages auf der Verbands-Homepage. Er wünsche sich mindestens ein Drittel Frauen in Führungspositionen. Es sei beschämend, wie weit hinten der Verband ist. Also, auf geht's, ja, verehrte Damen. Nehmen Sie den Präsidenten beim Wort. Ja, so ein bisschen was hat sich ja auch getan in den letzten 50 Jahren, selbst im Fußball. Dieser Tage wird ja nicht nur der 50. Geburtstag der Sendung mit der Maus gefeiert, sondern auch der des Tores des Monats. Im Herbst 1974 war es erstmals eine Frau, die es geschossen hat und die sich dann in der Sportschau mit reichlich Klischees auseinandersetzen musste.
Hier ist das Siegestor des Monats.
Da war ich so schon ein bisschen außer mir vor Freude, dass das tatsächlich doch so war. Bin nach Köln gefahren mit dem Auto.
Es kam mit fast 30.000 Stimmen auf den ersten Platz und geschossen hat es Bärbel Wohlleben vom TuS Wörstadt am 8.9. im Endspiel um die deutsche Meisterschaft im Frauenfußball gegen DJK Eintracht Gelsenkirchen-Erle. In der 42. Minute zur 3:0-Führung, der Endstand war dann 4:0.
Und bekam dort von dem Oskar Klose die Medaille überreicht. Er führte dann ein ziemlich ausgiebiges Gespräch mit mir.
Ja, und das ist er. Weil es zum ersten Mal eine Dame ist, haben wir natürlich die Blumen. Wie ist denn bei Kopf, Ben? Jetzt gerade, wenn ich an Frisur denke, man ist frisch onduliert, kommt vom Friseur, will abends noch ein bisschen ausgehen. Wie ist jetzt mit Kopfbällen bei Frauen?
Da habe ich mich gefragt, was hat die Frisur mit dem Kopfball zu tun?
Und hier geht's nun erstmal um den Männerfußball. Zweite Liga, um die Partie zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel, um den Kampf um die Aufstiegsplätze. Michael Augustin.
Das Nordduell war ein echtes Spitzenspiel und es endet unentschieden 1:1 zwischen dem Hamburger Sportverein und Holstein Kiel. Der Tabellenzweite aus Kiel erwischte den besseren Start, ging nach einer Ecke von Dehm und einem Kopfball von Lee bereits früh in der 7. Minute in Führung. Danach berappelte sich der HSV und kam nach doppelten Doppelpass zwischen Jatta und Terodde in der 23. Minute zum 1:1 Ausgleich. Bis zur Pause hatte der HSV die besseren Torchancen und auch nach dem Seitenwechsel die besten Gelegenheiten hatte Joscha Wagnermann, der einmal sogar den Ball an den Pfosten köpfte. Ein Sieg für den HSV wäre verdient gewesen, aber auch Holstein Kiel, die auswärts so starke Mannschaft, mit einer kämpferisch sehr, sehr eindrucksvollen Leistung. 1:1 der Endstand in diesem Nordderby.
Ach ja, wenigstens spielen sie im Profifußball. Die Amateure, die Kinder und die Jugendlichen, die dürfen dagegen immer noch nicht auf den Platz. Seit einem Jahr ruht der Ball inzwischen. Der Verband schlägt deshalb Alarm. Tim Brockmeier.
Der Ball muss wieder rollen, der Amateurfußball muss wieder auf die Plätze. Eindringlich der Appell der Spitze des DFB, deutlich die Forderungen von Präsident Keller und seinem Vize Koch nach weiteren Corona-Lockerungen für den Fußball an der Basis.
Der Patient Amateurfußball, er liegt noch nicht auf der Intensivstation. Der Amateurfußball sitzt im Wartezimmer der Politik. Sein Zustand verschlechtert sich jede Woche.
DFB-Vize Rainer Koch, DFB-Präsident Fritz Keller machen Druck auf die Politik. Noch mehr Lockerungen für den Amateurfußball, der seit einem Jahr stillsteht.
Unsere FußballspielerInnen wollen zurück auf dem Platz.
Der Ball muss wieder rollen.
Forderungen mit Blick auf eine bundesweite Online-Umfrage des Verbandes mit mehr als 100.000 Teilnehmern aus allen Bereichen der Vereinsarbeit. Eine Umfrage, die ergab, dass 98% der Befragten ihren Sport vermissen. Das Kicken an sich, mehr aber sogar noch das Vereinsleben und das Gemeinschaftsgefühl. 22% der Befragten sprachen von einem spürbaren Anstieg der Vereinsaustritte. Zudem verwiesen Keller und Koch auf internationale Studien, die belegen, dass beim Fußballspielen an der frischen Luft und unter Einhaltung von Hygienekonzepten nur ein minimales Ansteckungsrisiko besteht. Steht und sie boten der Politik sogar Hilfe an für eine bundesweite flächendeckende Teststrategie.
In jedem Verein gibt es Menschen mit medizinischen Kenntnissen. Sie können mit den Schnelltests umgehen und da können wir unsere Infrastruktur anbieten.
Rund 25.000 Fußballvereine dürfen derzeit nicht spielen. Rund 70.000 Spiele fallen wöchentlich aus. 5 Millionen Menschen dürfen ihren Sport derzeit nicht ausüben. Es ist der Zeitpunkt gekommen, so meint der DFB, dass der Amateurfußball laut und hörbar seine Stimme erhebt.
Schmerzmittel, Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, sie fallen nicht unter die verbotenen Dopingmittel, obwohl ihr Einsatz im Sport durchaus kritisch sein kann. Denn Schmerz ist eine lebenswichtige Körperreaktion, die uns vor schweren Schäden schützen soll. aber die eben auch stört. Und im Erfolg ist oft jedes Mittel recht, im wahrsten Sinne des Wortes. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA hat jetzt eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht. Schmerzmittel im Fußball. Peter Wotzny.
Jeder dritte Profikicker greift regelmäßig zu Schmerzmitteln. Das ergab die Auswertung von über 8300 Dopingkontrollformularen aus den vergangenen 5 Spielzeiten. In diese Formulare müssen Spielerinnen und Spieler, die auf Doping getestet werden, alle Medikamente eintragen, die sie in den vergangenen 7 Tagen genommen haben. Wie hoch die durchschnittlichen Dosierungen waren, gibt die Studie zwar nicht her, jedoch verrät sie, dass der Konsum bei den Männern nicht ligaabhängig ist. Von der ersten bis zur dritten Liga ergibt sich ein Durchschnittswert von knapp 33%, die zu Schmerzmitteln greifen. Mehr eingeworfen wird jedoch offenbar, wenn es aufs Ganze geht. Im DFB-Pokal mit seinen K.O.-Runden schnellte der Wert in der Saison 2016-17 auf 56% an. Den Pokal holte damals übrigens Borussia Dortmund. Ob die Schwarz-Gelben in der Saison auch die meisten Schmerzmittel genommen haben, will NADA-Chefin Andrea Gotzmann mit Verweis auf den Datenschutz nicht verraten.
Die Vereine wissen schon sehr gut, wie der Schmerzmitteleinsatz ist. Darum geht es jetzt auch nicht, hier Einzelne anzusprechen, sondern das Gesamtproblem anzugehen und hier gemeinsam eine Lösung zu finden.
Gotzmann plädiert für noch mehr Präventionsmaßnahmen, um den mitunter gesundheitsschädlichen Konsum von Schmerzmitteln zu senken.
Schmerzen ganz anderer Art hat zurzeit wahrscheinlich Jürgen Klopp. Nach seiner Traumsaison im Vorjahr klappt aktuell fast nichts mehr bei ihm und seinem FC Liverpool. Konstantin Kleine.
Seit Klopps Ankunft 2015 ging es stets bergauf mit dem FC Liverpool. Der Champions-League-Titel 2019 und die englische Meisterschaft im letzten Jahr waren die Sternstunden des Traditionsclubs in der jüngeren Vergangenheit. Aktuell, in Klopps 6. Saison beim LFC, kriselt es allerdings ganz schön. Und es tun sich Parallelen zur letzten Trainerstation des 53-Jährigen auf, Borussia Dortmund. Die 0:1-Niederlage gegen Fulham am vergangenen Wochenende war Liverpools 6. Heimpleite in Folge. Das hat es an der Anfield Road seit den 50ern nicht mehr gegeben. Laut Klopp habe sein Team zwar weiterhin den Willen, Spiele zu gewinnen, was fehlt, seien aber die erzielten Tore.
Believe me, these boys want that it doesn't work. If you don't score goals and concede at least one, which is in the moment looks like is enough.
Darum ist die Titelverteidigung schon lange kein Thema mehr. Auch aus den nationalen Pokalen haben sich die Reds verabschiedet. Platz 8 in der Liga reicht aktuell nicht mal für Europa. Die englischen Medien spekulieren über einen vorzeitigen Abschied von Jürgen Klopp aus Liverpool. Club-Ikone Steven Gerrard stünde bereit. Klopp habe es verpasst zu gehen, wenn es am schönsten ist. Auch in Dortmund folgte nach Jahren des Triumphes 2014 die Flaute. Der BVB bekam, wie aktuell Liverpool, vermehrt und zu einfach Gegentore, hatte viele Verletzte zu beklagen, wirkte überspielt und machte Fehler. Die Borussia fand sich zwischenzeitlich sogar auf einem Abstiegsplatz wieder. Also einigten sich Trainer und Führung in Dortmund in der Rückrunde 2015 schweren Herzens auf eine Vertragsauflösung zum Saisonende, bevor Jürgen Klopp sich mit seinem Team dann doch noch für Europa qualifizierte. Ein Szenario, das sich 6 Jahre später so ähnlich auch in England wiederholen könnte?
Am Mittwoch wird Thomas Bach für weitere 4 Jahre zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees gewählt werden. Aktuell muss er mit seinem IOC sehen, wie man am besten durch die Pandemie kommt. Aber auch um andere Probleme wird es dann bei der 3-tägigen virtuellen Vollversammlung gehen. Bereits heute hat sich die Exekutive, die Führungsriege, getroffen. Markus Tepper.
Das Exekutivkomitee erneuerte die Sanktionen gegen das Nationale Olympische Komitee von Belarus. Hintergrund sind die Verfolgungen und Strafen des dortigen Regimes, auch gegen Spitzensportler, die sich an Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko beteiligt hatten. So wird das IOC weiterhin keine Gelder an das belarussische NOK überweisen, sondern nur Sportlerinnen und Sportler bei ihren Olympiavorbereitungen unterstützen. Die jüngste Wahl von Lukaschenkos Sohn Viktor zum Nachfolger seines Vaters als Chef des Nationalen Olympischen Komitees erkennt das IOC nicht an. Zum Internationalen Weltfrauentag betonte die IOC-Exekutive, dass bei den kommenden Olympischen Spielen in Tokio mit einem Anteil von 49% an weiblichen Athleten erstmals nahezu eine Geschlechtergleichheit hergestellt werde. Bei den Paralympics strebe man einen Frauenanteil von knapp 41% an. Der Vorstand des Internationalen Olympischen Komitees traf ferner letzte Vorbereitungen für die kommende digitale IOC-Vollversammlung. Dort soll am Mittwoch der deutsche Thomas Bach als IOC-Präsident wiedergewählt werden. Bach ist der einzige Kandidat, sodass seine Wiederwahl als sicher gilt.
Sie erinnern sich vielleicht an das Champions League-Spiel zwischen Paris und Başakşehir hier im Dezember. Die Partie war abgebrochen worden, nachdem der rumänische Schiedsrichter den Co-Trainer von Istanbul als Negru, rumänisch für Schwarzer, bezeichnet hatte und sich die Spieler anschließend weigerten, weiterzuspielen. Nun hat die UEFA den Schiedsrichter bis Ende Juni gesperrt, allerdings nicht wegen Rassismus, sondern wegen ungebührlichen Verhaltens. Und das war's vom Sport. Ich bin Tobias Oehlmeier. Gute Nacht.